Der Schamanentänzer fragt, wann kommt denn die Folge aus dem Nordirak? Ich habe die ganzen Osterfeiertage dran geschnitten. Und jetzt kommt sie, meiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mark Mobil. Diesmal mit richtigem Mikrofon und richtigem Studio. Das ist das Sendestudio von TV Halabja, einer Kleinstadt an der irakisch-iranischen Grenze. Und ich kann zum ersten Mal was machen, was ich schon immer mal machen wollte, nämlich einen Gang durchs Studio und sagen, und nun zum Sport. Wo wir diesmal lang gefahren sind, das zeige ich euch jetzt. Im türkischen Midyat sind wir gestartet. Von da ging es über die Grenzstadt Cizre hinüber in den Irak. Die erste Station war Dohuk und von dort dann weiter in die kurdistanische Hauptstadt Erbil. Und dann über Süleymaniye bis runter nach Halabja, wo wir gerade das Fernsehstudio gesehen haben. Für den Rückweg, so eine große Streckenauswahl hat man im Irak noch nicht, mussten wir wieder denselben Weg nehmen. Also Halabja, Süleymaniye, Erbil, Dohuk, Cizre, Midyat. Moment, das ist jetzt für euch Zuschauer doof. Also hier ist die Fahrstrecke nochmal im Ganzen. Jetzt also auch nochmal herzlich willkommen aus meinem eigenen fahrenden Studio, in das momentan die Sonne reinscheint. Wenn ihr genau hinguckt, hier auf meinem Hemd könnt ihr noch den Schatten vom Rückspiegel erkennen. Aber ich lasse offen, weil wenn ich zumache, dann wird das hier so furchtbar finster drin. Nutzen wir das schöne Tageslicht noch und über das Gebiet, was ich mit euch heute besuchen will, will ich euch vorher noch zwei, drei Worte sagen. 2003 sind ja die Amerikaner völkerrechtswidrig in den Irak einmarschiert, weil Colin Powell damals gesagt hat, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Dass das eine Lüge war, das wissen wir heute. Colin Powell hat es mittlerweile selbst zugegeben und in dem Röhrchen war wahrscheinlich nichts weiter als Bananenjoghurt oder irgend sowas. Saddam Hussein haben sie aber damals trotzdem hingerichtet. Danach hatten die Amerikaner 10 Jahre lang den Irak besetzt. Und während dieser Besatzung bis 2013 haben sie sich ein einzelnes Gebiet im Irak rausgegriffen, dem sie mit gezielter Weichenstellung ein ganz spezielles Wirtschaftswachstum beschert haben. Welches das ist? Wir schauen mal auf die Karte. Wo würdet ihr das machen, wenn ihr euch als amerikanische Besatzungsregierung eine Region aussuchen könntet? Hier links im Westen eher nicht, da ist alles Wüste, da wohnt keiner. Aber wie wäre es denn mit der Region rund um Basra hier unten? Dort gibt's Süßwasserreserven, die hat Zugang zum Meer und zumindest die Nachbarstaaten Saudi-Arabien und Kuwait sind mit Amerika befreundet. Das haben sie nicht gemacht. Oder die Region rund um die Hauptstadt Bagdad. Auch dort gibt es Süßwasserreserven, Feindstaaten sind nicht angrenzend und man hätte eine große Ressource an Menschen. Haben sie auch nicht gemacht. Die Amerikaner haben sich während ihrer Besatzungszeit dazu entschlossen, die Region Kurdistan hier oben im Norden besonders zu fördern. Und zwar in einem Ausmaß, dass ihr gleich staunen werdet. Aber dort grenzen neben der Türkei eben auch die amerikanischen Feindstaaten Syrien und der Irak an das Territorium. Behaltet das mal im Hinterkopf. Um nach Kurdistan-Irak reinzukommen, muss man eine ganze Reihe von Dokumenten ausfüllen. Aber wenn man erst mal drin ist, dann reibt man sich verdutzt die Augen. Hier ist alles anders als in den umliegenden Ländern. Dieses kleine Fleckchen Erde ist von den Amerikanern dermaßen mit Geld vollgepumpt worden, dass man es kaum glauben mag. Mit Dubai kann man es noch nicht vergleichen, aber es geht in die Richtung. In ganz Kurdistan-Irak sind gigantische Bauprojekte umgesetzt worden, die häufig völlig überdimensioniert sind. Es gibt 10-spurige Autobahnen, auf denen kaum ein Auto unterwegs ist. Wohnparks von gigantischem Ausmaß und ein Preisniveau, das höher ist als in Mitteleuropa. Kleines Beispiel, für eine einfache Tube Zahnpasta zahlt man hier zwischen 7 und 9 Euro. Das Wachstum in dieser Region ist durch politische Entscheidungen auf ein wahnsinniges Niveau beschleunigt worden. Während bei uns die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, haben die Amis die Bevölkerung hier regelrecht in Arm und Reich zerrissen. Allerdings gibt es in Kurdistan-Irak, anders als bei uns, sehr viele Menschen, die am Reichtum teilhaben. Was das für Menschen sind, werden wir gleich erfahren. Künstlich beschleunigt wird das Wachstum hier zum Beispiel dadurch, dass die Menschen keine oder nur sehr geringe Steuern zahlen müssen. Oder für das Internet am Handy haben die Kurdistaner zum Beispiel kein Gigabyte-Limit. Sie kaufen sich einfach eine SIM-Karte und surfen drauf los. Besonders auffällig ist die, naja, wie soll man das nennen? Eine Amerikanisierung ist das nicht direkt. Besonders auffällig ist die gezielt herbeigeführte Westorientierung dieser Menschen. Auf der einen Seite wird hier sehr viel für den Nationalstolz getan. Überall sieht man die kurdische Flagge. Auf der anderen Seite sind zahlreiche Geschäfte nach Metropolen im Westen benannt und das ist wirklich sehr auffällig. Die Geschäfte heißen hier Café Detroit, Paris Hotel, Oslo Pizza, Café Roma, Texas Chicken, Malta Computer, Eiskaffee Venezia, Finnland Plus und so weiter. Und die großen Einkaufstempel heißen wie im Westen Mall und können sowohl in Größe als auch Design mit ihren westlichen Vorbildern locker mithalten. In einer dieser riesigen Shopping-Malls habe ich übrigens ein Geschäft gefunden oder besser einen Verkaufsstand, der mir wirklich gut gefällt. Ich zeige euch den mal. Das ist der von der jungen Frau hier. Bei der gibt's einfach gar nichts. Die Pinkisierung der kurdischen Mädchen wird mit aller Gewalt vorangetrieben. Der Konsum von Fernsehen wird flächendeckend und kultartig inszeniert, obwohl das eigentlich traditionell hier gar nicht so sehr verwurzelt ist. Und von den Plakatwänden brüllt es auf die Menschen hernieder, dass es nur das Kaufen ist, was sie glücklich macht. Shopping, Shopping, Shopping. Diesem kleinen Klecks Kurdistan mit knappen 5 Millionen Einwohnern ist von den amerikanischen Besatzern eine umfassende Medienlandschaft übergestülpt worden. Es gibt eine Vielzahl von Medien und selbst winzige Städte wie Halabja werden noch von einem eigenen Fernsehprogramm bestrahlt. Das Studio von TV Halabja haben wir am Anfang schon kennengelernt.
Die sind ein Lokalfernsehen, haben 20.000 Zuschauer, 5.000 weniger als ich. Und ich habe mir hier kurz mal erlaubt, mich in die Sportdekoration zu setzen. Die andere ist gerade belegt bzw. wird umgebaut.
Soll ich bei denen da hinten mal einen Mark-Mobil-Aufkleber in die Studio-Deko pappen?
Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich habe mich dort lange mit einem Kameramann unterhalten. Und der hat etwas ganz Interessantes berichtet. Über die großen, amerikanisch geprägten Fernsehserien wird jetzt auch hier im Nahen Osten versucht, das traditionelle Familiengefüge aufzubrechen. So gibt es eine TV-Serie, in der Mohammed, ein junger Mann, etwas mit seiner Tante angefangen hat. Das stößt bei vielen Irakern im Moment noch auf angewiderte Ablehnung. Diese Serie funktioniert übrigens nicht nur nach demselben Schema wie bei uns im Westen, sondern sie trägt auch denselben Titel. Übersetzt heißt sie Verbotene Liebe.
Bisan, البدلة بقتلك كتير.
شكرا إلك.
آه، البيبي مو مبين كم شهر صار؟
شهرين.
بحسده لجوزك كتير. يا ريت لو كنت العريس.
الله ستر.
Die Müllentsorgung ist in Kurdistan-Irak wie bei uns zu einem profitablen Business entwickelt worden. Der größte Müllentsorger hat sich übrigens nach einer deutschen Stadt benannt. Er heißt Glas Stuttgart. Vor Hotels und großen Firmen wehen Fahnen, die zeigen sollen, wohin man sich doch bitte orientieren möchte. Es sind überwiegend Fahnen von Ländern aus dem Westen. Nur sehr selten aber aus den Nachbarstaaten. Durch das sehr hohe Preisniveau in Kurdistan-Irak sprudeln auch entsprechend hohe Gewinne. Dadurch hat sich hier auch eine Medizinmafia breit gemacht. Und zwar in einem völlig irrationalen Ausmaß. Es gibt eine wahre Schwemme von Zahnärzten und Zahnkliniken. Was aber noch viel auffälliger ist, sind Augenkliniken. Überall in der Region werden auf Plakatwänden Augenoperationen angeboten. Selbst in den entlegensten Winkeln steht noch eine Plakatwand, die dafür wirbt, dass man sich für $555 die Augen lasern lassen soll. Die anderen Kurden in der Türkei oder im Iran zum Beispiel haben solche Augenprobleme offenbar nicht. Die intensive Augenlaserreklame gibt's nur im Nordirak. Seitdem der Irakkrieg vorbei ist, schießen hier Moscheen förmlich wie Pilze aus dem Boden. Aber es gibt auch christliche Kirchen. Die chaldäische St. Peter- und Paulskirche in Erbil zum Beispiel. Die ist gerade mal 2 Jahre alt und gebaut worden ist sie unter anderem mit staatlichen Mitteln. Probleme im Zusammenleben zwischen Christen und Moslems scheint es jedenfalls hier im Nordirak nicht zu geben. Der Pfarrer von der St. Peter- und Paulskirche, Vater Semir, spricht jedenfalls von einem Religionsfrieden.
No. Here we don't have any problems with nobody. Just all respect to one another.
Nein, wir haben hier keine Probleme. Mit niemandem. Jeder respektiert den anderen. Das sagen Sie als Kirchenmann, hake ich nach. Aber was sagen die Mitglieder Ihrer Gemeinde? Was machen die für Erfahrungen mit der muslimischen Bevölkerung? Da sollte jeder am besten für sich selbst sprechen, sagt Pfarrer Semir. Aber grundsätzlich gibt es keine Probleme. Wir hatten Probleme, als die Leute vom IS aus Mosul vertrieben worden sind. Aber hier leben sie jetzt ohne Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass das so bleibt und uns keiner Scherereien macht.
So we hope that we live like that and no one will make a problem for us.
Vor der Kamera war er noch ein bisschen introvertiert, der Vater, aber das lag einfach nur daran, weil er seinen eigenen englischen Sprachkenntnissen nicht ganz getraut hat und nicht wusste, dass ich das dann auch noch ins Deutsche übersetze und seine Stimme gar nicht zu hören ist. Wir sind nach den Dreharbeiten noch ein bisschen ins Gespräch gekommen und wir haben uns darüber unterhalten, wie das denn bei uns früher so war. Und ich habe ihm erzählt, dass wir Agnostiker sind überwiegend und fast gar keine Religion haben. Und hat er gesagt, ist Religion gar nicht für dich? Ich sage, nee, der Islam ist nicht für mich und ihr mit eurem Kreuz, ihr erzählt den Leuten, dass eine Jungfrau ein Kind gekriegt hat, das ist auch nicht für mich. Und dann sagt er, ja, wisst ihr, das ist das, weswegen wir das Glauben nennen. Hat er recht, oder? In dieser kleinen Sonderregion Kurdistan-Irak wird also momentan für Religionsfrieden gesorgt. In anderen Gebieten im Nahen Osten geht es zwischen den Religionen aber durchaus barbarisch zu. Auch heute noch. Die Geschichte von dem kleinen Zakaria al-Jaber will ich euch stellvertretend erzählen. Zakaria war 6 Jahre alt und hat mit seinen Eltern in Jeddah in Saudi-Arabien gewohnt. Das Bild, das wir hier sehen, hat der Zeichner von der Teheran Times nach einem Originalfoto gezeichnet. In Saudi-Arabien leben, wie man hier auf der Karte sieht, überwiegend Sunniten. Dort gilt der Wahhabismus, eine extreme Form des Islam. Die meisten anderen Menschen sind für die Saudis Ungläubige. Selbst die Schiiten haben sie zu Nicht-Moslems erklärt. Doch zurück zu Zakaria. Am 1. Februar, also jetzt vor ein paar Wochen erst, wollte seine Mutti mit ihrem kleinen Sohn den heiligen Schrein vom Propheten Mohammed in Medina besuchen. Sie sind 4 Stunden mit dem Bus gefahren und haben sich dann dort in Medina ein Taxi genommen. Und kurz vor der Ankunft hat der Taxifahrer die Mutti von Zakaria gefragt, ob die beiden nicht etwa Schiiten sind. Die Frau hat die Frage ehrlicherweise mit Ja beantwortet. Daraufhin hat der Mann den kleinen Zakaria aus dem Auto gezerrt und ihm an Ort und Stelle mit einer Glasscherbe den Hals durchgeschnitten. Weder die Mutter noch ein herbeieilender Polizist konnten Zakaria noch helfen.
لبيك يا حسين
لبيك يا حسين
Der Junge war 6 Jahre alt und musste sterben, weil seine Eltern den falschen Glauben hatten. Bevor wir aber jetzt mit dem Finger auf andere Kulturen zeigen, müssen wir auch den Blick auf uns selbst wenden. Denn wir im Westen sind kein bisschen besser. Bei uns werden Leute auf offener Straße blutig geschlagen, weil sie falsche politische Ansichten haben. In den Fußballstadien sind unverblümte Gewaltdrohungen zu lesen wie 1. Mai, Fäuste frei, Nazis aufs Maul. Politiker werden mit Drohbriefen und Kopfgeldern eingeschüchtert. Und es gibt brutalste Übergriffe auf politisch Andersdenkende im Deutschland 2019. Bevor wir also mit dem Finger auf andere zeigen, müssen wir zuerst vor unserer eigenen Haustür kehren. Zurück nach Kurdistan, Irak. Dieser kleine Landstrich ist innerhalb der letzten 10-15 Jahre im Highspeed-Verfahren amerikanisiert worden. Es sind hier wirklich Parallelen zur Entwicklung Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg sichtbar. Kurden gibt es in der Türkei, im Iran, im Irak und in Syrien. Aber nur hier im Nordirak legen die Kurden eine solch überdurchschnittliche Entwicklung hin. Für die angrenzenden Länder Türkei, Iran und Syrien ist das eine destabilisierende Provokation. Ganz ähnlich wie damals zwischen der BRD und der DDR, wo die Amis für die im Westen lebenden Deutschen die Weichen gestellt haben und das dann Wirtschaftswunder nannten.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und isst schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Ein solches Wirtschaftswunder erleben die Menschen in Kurdistan momentan auch. Und das treibt hier zum Teil so wahnsinnige Blüten, dass man es mit normalem Menschenverstand überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Ich meine, Deutschland ist Exportweltmeister und bei uns leben 1 Million Menschen auf der Straße. Und jetzt zeige ich euch mal, was hier im Norden vom Irak, wo es kaum Industriebetriebe und kaum Arbeitsplätze gibt, los ist. Das ist die kurdistanische Hauptstadt Erbil. In Erbil leben 850.000 Menschen. Damit ist die Stadt etwa so groß wie Marseille, Frankfurt am Main oder Amsterdam. Der neu gebaute Autobahnring rund um die Stadt hat einen Durchmesser von etwa 12 Kilometern. Nur, dass ihr mal einen Maßstab habt. Wenn man die Karte von Süd nach Nord auf den Kopf stellt und den Flughafen dazu nimmt, dann sieht die Autobahn übrigens so aus wie ein riesengroßes Q. Und es lassen sich in den Nebenstraßen der Umgebung mit ein bisschen Fantasie auch noch andere Buchstaben erkennen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht um etwas noch viel Gigantischeres. Die Häuser, in denen die normalen Einwohner von Erbil wohnen, sehen ziemlich gut aus. Den Irakkrieg und den Terror vom IS haben die nordirakischen Städte größtenteils unbeschadet überstanden. Hinzu kommen die irrationalen amerikanischen Investitionen, sodass sich die Großstädte wie Dohuk, Erbil und Sulaymaniyah heute mit fantastischen Stadtbildern und einer sehr hohen Lebensqualität präsentieren können. Damit aber nicht genug. In der Peripherie der Städte lässt sich ein schier unglaubliches Baugeschehen beobachten. Im Eiltempo werden Quartiere mit Luxuswohnungen und sehr teuren Häusern aus dem Boden gestampft. Diese Quartiere haben riesige Ausmaße. Oft sind sie mit hohen Zäunen umgeben und werden von Wachleuten mit Maschinenpistolen bewacht. Die Quartiere tragen wohlklingende Namen wie Noble City, Lana City oder Italian City 2. Das sind alles hochpreisige Luxusquartiere, wie gesagt. Und damit ihr euch die Dimension vorstellen könnt, habe ich die mal auf der Karte für die Stadt Erbil eingezeichnet. Diese neu gebauten Luxusquartiere haben zusammengenommen eine Fläche, die halb so groß ist wie die Stadt Erbil selbst. Stellt euch das nur mal für die Stadt Frankfurt am Main vor. Dort würde jemand in der Peripherie Luxusquartiere bauen, die halb so groß sind wie Frankfurt selbst. Ich meine, dafür müsste es in Frankfurt Hunderttausende Menschen geben, die diese Quartiere auch bezahlen können. Und die Preise hier in Kurdistan sind wirklich der Hammer. Für eine Wohnung in diesen Luxusquartieren zahlt man 100.000 Dollar. Für ein mittleres Haus 280.000 Dollar. Und für ein großes Haus legt man hier in Kurdistan wirklich 1 Million amerikanische Dollar auf den Tisch. Ich habe die Leute gefragt, woher sie das viele Geld haben für die Häuser. 280.000 Dollar bis 1 Million Dollar. Das schüttelt weder bei uns noch in Amerika und erst recht nicht in Kurdistan jemand einfach so aus dem Ärmel. Und schon gar nicht in dieser Menge. Die waren alle verkauft, diese Häuser. Alle. Und es wird gebaut. Pass mal auf, ich drehe mich mal kurz. Guckt mal hinter mich. Hier entsteht gerade die nächste Siedlung. Die haben bis vorhin hier noch mit so Betonkränen die Fundamente aufgefüllt. Massen von diesen Dörfern rund um Erbil nur. Ich rede jetzt nicht vom ganzen Kurdistan, sondern nur rund um die Stadt Erbil. Das Gleiche habe ich auch in Dohuk gesehen. Das Gleiche werde ich jetzt dort, wo ich hinfahre, in Sulaimania sicherlich auch sehen. Es ist unglaublich. Passend zum Luxushaus können sich viele Einwohner von Kurdistan-Irak übrigens auch eine Luxuskarosse leisten.
Hallo liebe Wolfsburger, liebe Leipziger, liebe Ingolstädter, liebe Münchner und Stuttgarter, ihr, die ihr jeden Morgen mit eurem asiatischen Kleinwagen hinaus vor die Tore der Stadt fahrt, um deutsche Autos zusammenzubauen. Schaut doch mal, hier werden sie gefahren. Und ich drehe mich auch mal ein kleines bisschen im Kreis, damit ihr seht, ich habe mir nicht nur 3 schicke Autos im Hintergrund ausgesucht. Hier sind SUVs, Standard. Und sie werden übrigens auch auf deutschen Straßen gefahren hier, denn wir haben im Rahmen des Aufbauprogramms auch für die deutschen Straßen gesorgt.
Es ist wirklich wahr, neben den deutschen Großraumlimousinen gibt es hier stellenweise auch Straßen, die mit deutschem Geld gebaut worden sind. Da steht dann ein Schild an der Seite, das darauf hinweist, dass diese Straße mit deutschem Steuergeld finanziert worden ist. Und das, obwohl wir uns damals am Irakkrieg überhaupt nicht beteiligt haben. In Sulaimania gibt es einen ganzen Stadtteil, der German Village, also deutsches Dorf, heißt. Dort hat man versucht, die deutsche Architektur nachzuahmen und es gibt auch eine echte deutsche Autowäsche für die Luxusautos der Bewohner. Die Tankstelle nebenan bietet echtes deutsches Fanfaro-Öl an. Man muss sich diesen Irrsinn nur mal vorstellen. Kurdistan sitzt auf einer riesigen Blase von Erdöl. Aber sie importieren Motorenöl, das im tausende Kilometer entfernten Deutschland abgefüllt worden ist. Als besonders typisch für Deutschland betrachten die irakischen Kurden offenbar weiße Lattenzäune. Die Latten sind hier allerdings aus einem anderen Material als bei uns. Auch die Flüchtlingslager werden übrigens durch deutsche Gelder mitfinanziert. Und wie gesagt, das alles, obwohl sich Deutschland damals der Koalition der Willigen von George Bush verweigert und beim illegalen Angriff auf den Irak nicht mitgemacht hat. bin der Frage mal nachgegangen, woher die irakischen Kurden das viele Geld haben, um sich Luxusautos und Luxushäuser kaufen zu können. Wie gesagt, nennenswerte Industrie oder Arbeitsplätze gibt es hier nicht. Bei meinen Recherchen bin ich auf diese Grafik gestoßen. Das ist die sogenannte Koalition der Willigen, die damals den Irak angegriffen hat. Da waren zahlreiche Staaten dabei. Die haben aber alle nur eine Handvoll Soldaten geschickt. Das ist hier oben durch die bunten Streifen dargestellt. Ein großer Teil der Truppen waren amerikanische Soldaten, klar. Der weitaus größte Truppenteil der Koalition der Willigen, nämlich über 50%, bestand aber aus Söldnern. Private Leute oder Söldnerfirmen wie Blackwater, die fürs Kriegsspielen von den Amis fürstlich bezahlt worden sind. Die Leute hier haben davon berichtet, dass ein Söldner zwischen 500 und 1500 Euro verdient hat. Pro Tag und Cash auf die Kralle. Selbst Zivilangestellte konnten in nur einem Jahr Irakkrieg so viel Geld verdienen, wie sonst zu Hause in 10 Jahren. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was es für Menschen sind, die heute hier in diesen Luxushäusern wohnen. Vom Zaun gebrochen haben den Irakkrieg damals US-Präsident Bush und sein Vize Dick Cheney. Die haben ihren Verteidigungsminister Colin Powell mit einem kleinen Röhrchen, in dem wahrscheinlich nur Bananenjoghurt war, zur UNO geschickt und ihn behaupten lassen, das sei der Beweis, dass es im Irak Massenvernichtungswaffen gibt. Gefunden worden sind die allerdings nie. Gekostet hat die Amis dieser Krieg am Ende 2,2 Billionen Dollar. Ein großer Batzen von diesem Geld, ich nehme mal die Zahl hier unten weg, die 190.000 Toten, die stören hier bloß. Ein großer Batzen von diesem Geld, nämlich 40 Milliarden Dollar, ist übrigens damals an die Firma Halliburton geflossen. Und wisst ihr, wer der Chef von Halliburton gewesen ist? Das war Dick Cheney, der damals zusammen mit George Bush und einem kleinen Röhrchen Bananenjoghurt den Irakkrieg vom Zaun gebrochen hat und sich jetzt über 40 Milliarden Dollar freuen kann. Vielleicht ist es in dem Zusammenhang doch ganz okay, wenn die Zahl der Toten hier mit auf der Grafik steht. International bekannt geworden ist im Irakkrieg das CIA-Foltergefängnis in der Stadt Abu Ghraib. Diese Folterfotos haben weltweit für Aufsehen gesorgt. An ihnen lässt sich gut der Wahnsinn dieses Krieges darstellen. Die Amerikaner haben unter dem Vorwand einer Lüge den Irak angegriffen. Dann haben sie tausende Iraker inhaftiert und viele von ihnen qualvoll zu Tode gefoltert. Von denen die ehemalige Leiterin dieses Gefängnisses, eine amerikanische Offizierin, heute sagt, dass 90% von ihnen völlig unschuldig waren. Sie waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber es gibt auch gute Nachrichten in dem Fall Abu Ghraib. Der US-Soldat und die Militärpolizistin, die hier auf den Folterfotos zu sehen sind, haben in den USA inzwischen geheiratet und es geht ihnen gut.
Es war 1988, als sich die irakische Regierung zu einem sehr drastischen Schritt gegen Terroristen entschlossen hat. Ihr seht vielleicht im Hintergrund die Berge. In diesen Bergen gibt es einzelne Bergdörfer und dort wurden terroristische Zellen vermutet. Wie hat die irakische Armee reagiert? Sie hat Giftgasgranaten über der Stadt Halabja abgeworfen. Runtergekommen sind die genau hier an dieser Stelle. 5000 Menschen sind damals gestorben und noch heute erinnert man in Halabja mit einem Monument an diese Tat. Ein sehr hochrangiger Militär der irakischen Armee ist für diesen Anschlag später verurteilt und hingerichtet worden. Bald 30 Jahre liegt er nun zurück, dieser Giftgasangriff durch die irakische Armee auf das eigene irakische Volk. Und noch heute leiden die Leute in Halabja unter den Folgen dieses Angriffs. Ich habe mich ja gerade kundig gemacht, was es denn mit diesem Krankenhaus auf sich hat. Denn es sieht sehr, sehr neu aus und es ist den Opfern des Giftgasangriffes bzw. den Opfern von chemischen Waffen hier in Halabja gewidmet. Und die Leute haben mir gesagt, ja, das ist ein ganz neues Krankenhaus und es soll so schnell wie möglich eröffnet werden. Denn noch heute leiden viele Menschen hier zum Beispiel unter Hautkrankheiten, die im Zusammenhang mit diesem Giftgasangriff stehen.
An einer Organisation kommt man bei einem Bericht aus dem Irak nicht vorbei. Und das ist der IS.
We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years and we've really stepped it up. And we have won against ISIS.
Wir haben lange Zeit in Syrien gekämpft. Ich bin nun seit knapp 2 Jahren Präsident und wir haben den Kampf wirklich verstärkt. Und wir haben gewonnen gegen den IS. Wir haben sie geschlagen und wir haben das Land zurückerobert. Und jetzt ist es Zeit für unsere Truppen, zurück nach Hause zu kommen. Jetzt am 20. März hat US-Präsident Trump diese Karte veröffentlicht. Sie zeigt die Ausbreitung vom IS zu Beginn seiner Amtszeit und heute. Wir schauen uns die Karte mal größer an. Dieses winzig kleine Gebiet im Euphrattal kontrolliert der IS heute noch. Die grauen Flächen sind die, wo sich heute noch IS-Mitglieder aufhalten. Die kontrollieren zwar jetzt kein Gebiet mehr, aber die Menschen gibt es ja trotzdem noch. Das nachhaltigste und schwerste Verbrechen, das die USA hier im Irakkrieg begangen haben, war übrigens die Verwendung von abgereichertem Uran. Uran ist ein Metall, das sehr schwer ist, schwerer noch als Blei. Und wenn so ein Geschoss angeflogen kommt, kann es sogar die Wände von einem Panzer durchdringen. So zynisch es auch klingen mag, für die Panzerbesatzung ist das ein relativ schneller und schmerzarmer Tod. Die Soldaten verdampfen innerhalb von Sekunden bei 5000 Grad. Das weitaus größere Problem ist das Urangeschoss selbst. Denn Uran zerspringt beim Aufschlag nicht in kleine Splitter und es wird auch nicht zu Staub, sondern es zerfällt in so winzig kleine Teile, dass sich eine Art Metallgas bildet. Dieses radioaktiv strahlende Metallgas wird dann vom Wind davongetragen und von allen möglichen Lebewesen eingeatmet. Hier im Irak hat das zur Folge, dass zum Beispiel die Mütter auch heute noch extrem missgebildete Menschenklumpen gebären, die derart missgestaltet sind, dass man sie nicht einmal mehr als menschliche Kinder erkennen kann. Ich zeige euch davon kein Bildmaterial. Die Bilder, die ich bei den Recherchen gesehen habe, waren sehr verstörend. Wenn euch das Thema trotzdem interessiert, dann schaut doch mal bei YouTube nach dem Film »Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra«. Dort schildert der Filmemacher Frieda Wagner sehr eindrucksvoll diese Thematik. Die Halbwertszeit von Uran liegt übrigens bei mehreren tausend Jahren. So lange wird die Gesellschaft hier noch mit den Nachwirkungen der Uranmunition zu kämpfen haben. Durch die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten ist hier das Thema Militär in allen Bereichen der Bevölkerung zu finden. Die Kleinsten spielen zum Beispiel mit Soldatenpuppen oder mit Maschinengewehren aus Plastik. Für die Größeren gibt es Armeeuniformen für Kinder. Diese Kleinen hier sind froh, den Krieg hinter sich gelassen zu haben. Wegen dem IS mussten sie ihre Heimatstadt Mosul verlassen. Nun gehen sie in eine Dorfschule, die von UNICEF unterstützt wird, und ihr neuer Lehrer heißt Mohammed. Okay, das Klassenzimmer wirkt noch ein bisschen kahl und hat die Akustik einer Bahnhofshalle, aber hier können sie in Ruhe lernen. Heute steht Englisch auf dem Stundenplan. Natürlich Englisch. Das hat die kurdistanische Regierung im Lehrplan so vorgegeben. Schließlich sollen die Kinder irgendwann die amerikanische Lifestyle-Propaganda verstehen können. Lehrer Mohammed fragt die Vokabeln ab. Wer bestanden hat, kann gehen. Auch ganz elementare menschliche Dinge muss Mohammed den Kleinen aus Mosul unterrichten.
Actually, what I want to say that before that crisis that happened in Mosul about the ISIS and all of that things, you know.
Was ich sagen will, nachdem die Krise mit dem IS begonnen hat, kamen diese Schüler hier aus Mosul zu uns. Sie wurden vom IS vertrieben. Sie sind von dort geflüchtet, um Freiheit zu finden oder überhaupt ein Leben. Und sie kamen hierher. Die Menschen von Mosul lieben das Leben wie alle anderen auch. Manchmal sehen wir, dass die Schüler, vor allem die Mädchen, noch sehr erschöpft sind von dem, was da in Mosul passiert ist. Aber jetzt haben sie ein ganz neues Leben. Die Eltern kommen zu mir und bedanken sich, dass ich ihre Kinder unterrichte. Ich bringe ihnen ganz einfach bei, dass sie Menschen sind. Ich sage, vergesst, was ihr beim IS gehört habt. Hier seid ihr jetzt sicher. Ihr müsst euch immer wieder sagen, ich bin ein Mensch und ich kann alles erreichen. Ich bin jetzt in Sicherheit. Nach der Schule werden viele Kinder, die aus den Dörfern in der Umgebung kommen, mit einer Art Schulbus nach Hause gefahren. Leider habe ich nur ein ganz kurzes Bild von dem. Ich bin noch hinterhergefahren, aber da war er schon verschwunden. Ich glaube, angeschnallt ist dort keiner, oder? Diese Schule hier in Halabja ist deutlich besser ausgestattet als die Schule für die Flüchtlingskinder. Sie wird von der United Brothers Holding gesponsert, einer der wenigen großen Firmen, die es in Kurdistan gibt. Die UB Holding steckt im Ölhandel mit drin und auch in den Luxushäusern, von denen wir vorhin gehört haben. Außerdem verkauft sie Trinkwasser. Allein diese drei Dinge. Ach, macht euch einfach eure eigenen Gedanken zu dieser Firma. Der Strom ist in Kurdistan-Irak ein Thema für sich. Obwohl das Land energiereiche Ölquellen besitzt, ist Strom hier Mangelware. Die Menschen bezahlen rund 12 Euro für einen Stromanschluss im Monat. Allerdings liefert das öffentliche Netz nur 2 Ampere pro Haushalt und das auch nur mit vielen Unterbrechungen. Mit 2 Ampere kann man gerade mal ein paar Glühbirnen betreiben. Wenn man einen Kühlschrank oder ein Notebook in die Steckdose steckt, dann kommt im Umspannwerk sofort die Sicherung. Und dann dauert es Stunden, bis der dortige Techniker den Anschluss gnädigerweise wieder freigibt. Deswegen sieht man überall diese großen Dieselgeneratoren stehen. Dort kann man sich zusätzlichen Strom kaufen, wenn man zu Hause mehr als nur ein paar Lampen betreiben will. Dafür kriegt man dann einen zweiten Anschluss in die Wohnung gelegt und die Freileitungen lassen vermuten, dass der Generatorenstrom sehr gefragt ist. Wie gesagt, dabei ist Kurdistan-Irak eine öl- und damit energiereiche Region. Offiziell gehört Kurdistan zum Irak. Die Kurden können hier zwar Öl aus der Erde pumpen, aber exportieren dürfen sie es nicht, weil die Zentralregierung in Bagdad sagt, dieses Öl gehört allen Irakern. Nun kutschieren die Kurden ihr Öl mit Tanklastern auf halblegale Weise in den Iran, und zwar bis runter nach Bandar Abbas. Dort wird es dann auf Schiffe gepumpt und darf von dort auch exportiert werden, weil es ja kein iranisches Öl ist und somit nicht unter die Sanktionen fällt. Auch die Türkei ist offenbar dankbarer Abnehmer von kurdischem Öl. Die Tanklaster bringen das Öl bis in die Stadt Batman. Dort haben die Türken eine große Raffinerie. Und später kommt dieses raffinierte Öl dann als Treibstoff zurück nach Kurdistan. Das ist gleich mal eine gute Gelegenheit, einen Blick auf die Spritpreise in Kurdistan-Irak zu werfen. Ein Liter Diesel kostet hier 45 Cent und normales Benzin gibt's für 43 Cent. Super haben die hier nicht, aber es gibt ein sogenanntes besseres Benzin. Wenn das aus dem Irak selbst kommt, dann kostet es 58 Cent pro Liter und das bessere Benzin aus der türkischen Raffinerie hat offenbar nicht so eine hohe Qualität, das wird für 51 Cent verkauft.
Ein guter Grund, sie mal wieder rauszuholen. Bis ans Ende der Welt kann ich fahren und ich finde immer noch Spuren aus der DDR. Hier zum Beispiel steht ein W50 aus dem IFA-Werk aus der DDR und der dient hier heute als Frischwasserwagen für die Bevölkerung.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Dann wollen wir mal schauen, was Sie gefragt haben, die Zuschauer. Herzlichen Dank für euer positives Feedback, das es jedes Mal gibt. Stellvertretend gehen liebe Grüße nach Auckland, nach Neuseeland, nach Wuppertal in die Feldküche und nach Klötze in der Altmark, ganz im Norden von Sachsen-Anhalt. Voll schönes Städtchen übrigens. Schöne Grüße nach Klötze. Ein Iraner hat geschrieben und hat einige Fragen beantwortet, die ich in der letzten Sendung aufgeworfen habe. Die 113-Hotline. Die ist kein Kontakt zu Ali Khamenei und seinen Mullahs, wie ich vermutet habe, sondern diese 113-Hotline, bei der kriegt man im Iran Kontakt zu den Sicherheitsorganen. Wenn man beispielsweise Verdacht von Spionage hat oder wenn man Kontakt zum organisierten Verbrechen hat, dann wählt man im Iran die 113. Auch das blaue Dreirad konnte er erklären. Das wird im Iran nicht in Serie gebaut, sondern das ist wohl die Arbeit eines sehr talentierten Schlossermeisters gewesen, der da ein bisschen Blech zusammengeformt hat und einen Motor hineingebaut hat. Das Wiener Urgestein fragt, wenn man im Iran überwintern möchte, muss man dann auch ein Kopftuch tragen? Ja, liebes Wiener Urgestein, das muss man, denn der Iran ist keine saisonabhängige Religion. Natürlich muss man da ein Kopftuch tragen. Der BND-bezahlte Schreiber meint, wo geht denn das ganze Geld hin, das der Iran mit seinem Öl verdient? Das ist das gleiche Problem wie in Amerika. Das sacken sich die Ölbarone ein, nämlich die, denen die Ölquellen gehören. Holger the German meint, er hätte Flüge nach Bandar Abbas gecheckt und wäre dabei auf einen Reisehinweis gestoßen und fragt, wie konntest du das nur überleben? Das ist doch hochgefährlich dort. Aber das ist nicht wahr. Der Iran ist ein sicheres Land, das haben mir alle bestätigt und ich auch selbst habe es auch gemerkt. Man will halt dem Iran die Touristen abgraben und so den Geldstrom in das Land reduzieren. Deswegen wird das gemacht. Also dieser Reisehinweis ist Quark und Bandar Abbas ist eine ganz, ganz sichere Stadt. Gregor Lied gefragt, kann es sein, dass du nur nach Chukurja, also jetzt hier im Kurdengebiet, gekommen bist, weil das eine Sperrzone war und du nur diesen Zettel hattest wegen dem Schneechaos? Aber das ist nicht richtig. Chukurja ist eine offene Stadt, jeder kann dorthin fahren und es ist auch eine sehr reizvolle Landschaft, wie wir in dem letzten Film gesehen haben. In der letzten Sendung habe ich Melissa Moden besucht in Cizre und habe euch diese Kleider dort vorgestellt, extra für die Mädels. Was habe ich vergessen? Das, was die Mädels am allermeisten interessiert, nämlich was sie kosten. Sie kosten hier in der Türkei zwischen 3.000 und 5.000 Lira und umgerechnet in Euro sind das zwischen 500 und 800 Euro. Jetzt wisst ihr das ganz genau. Bernd Brandenburg, Dennis Voss und Ahmed Balci haben gleichzeitig gefragt, wenn du der erste Besucher in Chukurja warst, wie kommen denn dann die Berichte aus den Kurdengebieten zu uns? Hast du dort keinen Reporter und keinen Berichterstatter gesehen? Ihr habt vielleicht falsche Vorstellungen von der Arbeit eines Reporters. Von Udo Ulfkotte beispielsweise wissen wir, dass viele Reporter ihre Aufnahmen faken. Udo Ulfkotte hat zum Beispiel aus dem Nahen Osten davon berichtet, dass er amerikanische Reporter mit Benzinkanistern zu den Drehorten hat fahren sehen und die dann hinter sich ein kleines Feuerchen machen, damit es vom Bild her besser aussieht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier ein Feuer mache, sind die nicht so begeistert. Ist eine Fußgängerzone. MJ hat gefragt, Borat braucht Impfungen. Glaubst du an diesen Quatsch? Was soll ich sagen, MJ? Es geht nicht darum, ob ich daran glaube, sondern ob die Grenzer daran glauben. Borat braucht in seinem Pass eine lückenlose Tollwut-Impfliste und deswegen muss ich ihn gelegentlich impfen lassen. Also bei Tieren sind Impfungen nicht immer Quatsch. Und Emanuel Greipel fragt zum Schluss, wann kommen wir wieder mal etwas aus Russland zu sehen? Das ist geplant. Es könnte schon bald soweit sein, dass ich euch wieder aus Russland berichte. Das waren eure Zuschauerfragen.
Zum Schluss noch eine ganz aktuelle Sache. Ihr habt vielleicht in den Nachrichten davon gehört, dass die USA auf Wunsch von Israel die iranischen Revolutionsgarden zur Terrororganisation erklärt haben. Also Netanyahu hat Trump angerufen, hat gesagt, hier erkläre mal die iranische Armee zur Terrororganisation. Und Trump hat das auch gemacht. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass so etwas überhaupt passiert. Und ihr wisst vielleicht auch, dass sich die USA im Krieg gegen den Terror befinden. Die können jetzt den Iran jederzeit angreifen, denn nach deren Logik ist jeder iranische Soldat ein Terrorist. Wir leben in einer brandgefährlichen Zeit. Vielleicht ist genau jetzt der Moment der richtige, dass auch du aufstehst und dich mit uns für den Frieden stark machst.
Ja, wenn man sich die Nachrichten ansieht und wenn man die Zeitungen liest, dann sind wir ja wieder im Vorfeld eines Kalten Krieges. Damit die Leute sehen, wie Menschen in unserem Land denken, ist es wichtig, sich auf den Weg zu machen und auch unseren Nachbarvölkern und den Nachbarstaaten zu signalisieren, dass wir eine Politik der guten Nachbarschaft verfolgen wollen und dass wir vor allen Dingen daran interessiert sind, den Frieden in Europa aufrechtzuerhalten.
Statt deinen Urlaub auf einer Pauschalreise aus dem Katalog zu verplempern, könntest du zum Beispiel an einer der coolen Friedensfahrten teilnehmen. Da gibt's jedes Jahr eine Menge Spaß und viele nette Menschen. In Utorgosch, zwischen der estnischen Grenze und St. Petersburg, also in Westrussland, wird im Juli wieder ein Friedensfest veranstaltet. Zum vierten Mal übrigens schon. Von Ende Juli bis Anfang August ist eine große Autokolonne auf der Wolga-Tour unterwegs. Die fahren über Moskau und Kasan bis runter nach Samara und Saratow. Gleich neben Saratow liegt übrigens die Stadt Engels, die ich euch in Folge 8 als absoluten Urlaubsgeheimtipp empfohlen habe. Für die Friedensfreunde, die es ein bisschen cooler brauchen, organisiert Ove Schattauer im August eine Tour auf die Insel Krim, inklusive einer Bikeshow der russischen Nachtwölfe. Auch wie man in Russland eine Frau findet, kann euch Ove übrigens erklären. Er hat vor kurzem eine liebliche Russin aus Kasan geheiratet. Und für die Herrschaften, die es gerne ein bisschen gesetzter mögen, wird im August ebenfalls eine Reise auf die Krim organisiert. Dirk Nessenius bietet euch ein touristisches Programm und zeigt euch, wie Volksdiplomatie funktioniert. Wenn ihr euch für eine dieser Friedensfahrten interessiert, dann schaut doch mal nach bei www.druzhba-global.org. Nochmal www.druzhba-global.org. Und als kleines Ostergeschenk erzähle ich euch jetzt noch eine Anekdote, die ich im Irak durchleiden musste. Ich habe euch ja vorhin über den IS berichtet und da habe ich euch auch die Flagge vom IS gezeigt. Für euch da in Mitteleuropa ist das einfach nur ein schwarz-weißes Viereck. Hier in der Region ist diese Flagge aber ein riesiges Alarmsignal. Und wenn ich die euch zeige, dann habe ich die nicht vorher mit dem Filzstift auf dem Papier gemalt, sondern das ist natürlich eine Grafik, die ich mir aus dem Internet besorge. Und ich saß in Dohuk in einer Teestube, die gratis WLAN anbot und lud mir ein paar Grafiken für die neue Sendung runter und unter anderem auch diese Flagge. Und genau in dem Moment, wo ich die Flagge auf dem Bildschirm hatte, dachte ich, oh Gott, hoffentlich guckt jetzt ja niemand aufs Display, sonst holen die ja sofort die Stasi. Und habe meinen Rechner zugemacht und bin ins Auto gegangen. Das WLAN von dieser Teestube hat bis hier raus gereicht. Und während ich weiter Grafiken runtergeladen habe, habe ich auch gechattet. Und zwar mit Markus Fiedler von Neues aus Wikihausen. Und wir haben dann uns dafür entschieden, dass wir über den Telegram-Messenger mal ein kurzes Telefonat führen und haben ein bisschen geplaudert. Und Markus hat mir dann erzählt, dass Wikipedia mit künstlicher Intelligenz verknüpft ist und so weiter und so weiter. Und zur Erklärung des Ganzen hat er einen Begriff verwendet. Und zwar Bombe. Jedes zweite Wort in diesem Telefonat war Bombe. Und vorher hatte ich eine IS-Grafik auf dem Monitor. Ich hab hier Blut und Wasser geschwitzt, dass jeden Moment einer mit einer Kalaschnikow an die Autotür klopft. Markus, mach das nie wieder. Das war die aktuelle Folge von Mark Mobil. Bis dann. Tschüss.